Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus.
Ehre sei dir, o Herr.
Es geschah in jenen Tagen, da kam Jesus aus Nazareth in Galiläa und ließ sich von Johannes im Jordan taufen. Und sogleich, als er aus dem Wasser stieg, sah er, dass der Himmel aufriss und der Geist wie eine Taube auf ihn herabkam. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Und sogleich trieb der Geist Jesus in die Wüste. Jesus blieb 40 Tage in der Wüste und wurde vom Satan in Versuchung geführt. Er lebte bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Nachdem Johannes hingegeben worden war, ging Jesus nach Galiläa. Er verkündete das Evangelium Gottes und sprach: Die Zeit ist erfüllt. Das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Evangelium Jesu Christi.
Lob sei dir, Christus.
Ich muss gestehen, dass ich das Evangelium vom heutigen ersten Fastensonntag nach vorne verlängert habe um die Taufgeschichte. Aus zwei Gründen. Erstens gehört die Versuchung in der Wüste und die Taufgeschichte gehören schon sehr früh zusammen, wurden schon früh als eine Story überliefert. So hat Markus das auch vorgefunden. Und der zweite Grund ist, dass ich glaube, dass in diesen drei kleinen Abschnitten aus den ersten Versen des Markus-Evangeliums sozusagen wie in einem Brennglas zusammengefasst ist, was christliches Leben bedeutet. In diesen drei Abschnitten von der Taufe, von der Versuchung in der Wüste und vom Beginn oder vom öffentlichen Wirken. Ja, was meine ich damit? In seiner Taufe oder anlässlich der Taufe durch Johannes macht Jesus eine Erfahrung, dass er geöffnet wird. Da heißt es, der Himmel reißt auf und der Geist kommt wie eine Taube auf ihn herab und die Stimme spricht: Du bist mein geliebter Sohn. Da ist ja nicht wirklich gemeint, dass der Himmel bewölkt war und jetzt reißt die Bewölkung auf, sondern in alledem geschieht etwas mit Jesus selbst. Er selbst wird geöffnet. Er selbst wird geöffnet. In ihm selbst entsteht Raum. Er wird empfänglich für etwas, was vorher schon da war, aber dass er nicht in der Weise wusste, wie er es nun erfährt. Und was er nun erfährt, ist, dass er Gottes geliebter Sohn ist. Wir stehen vor derselben Schwierigkeit. Auch wir sind Gottes geliebte Töchter und Söhne. Ja, jetzt habe ich euch das gesagt, aber das wird euer Leben nicht wesentlich verändern. Das kann man glauben oder nicht glauben oder ja wissen. Ja. Wir wissen es eben nicht. Aber was hier von Jesus erzählt wird, ist, dass sich ihm diese Tatsache sozusagen aus Gott zu stammen, in einer Weise eröffnet und bleibt, der Geist bleibt auf ihm, dass das seine ganze Identität, sein Selbstverständnis und auch sein Handeln verändern wird. Er fängt an, aus dieser Wirklichkeit Gottes geliebter Sohn zu sein, zu leben. Und eine Folge ist, oder was damit zusammenhängt, ist dieses Geöffnetwerden. Man könnte was Ähnliches sagen bei Paulus, von dessen Bekehrung wir in der Lesung gehört haben, der wird auch geöffnet. Und das Erste, was ihm dabei, oder sein Bewusstsein wird geöffnet. Und das Erste, was ihm dabei bewusst wird, ist, dass er blind ist, dass er so fixiert war, die Wirklichkeit so reduziert hat, sozusagen auf eine Absicht, von der er natürlich meinte, das sei ja alles der Wille Gottes, dass er aber in Wahrheit blind für die Wirklichkeit gewesen ist. Und das wird ihm in seinem Blindsein bewusst. Man kann sich nur öffnen lassen und kann sich auch nur öffnen, wenn da Vertrauen im Spiel ist. Sonst geht es nicht. Und was da in Jesus geschieht, dieser Einbruch des Göttlichen oder das Bewusstwerden des Göttlichen in ihm selber, das da ist als weiter, leerer Raum, der, in dem es nicht etwas gibt, in dem es nicht dieses Alltagszeug gibt, das uns dauernd und unser Denken dauernd beschäftigt, sondern eine große Weite, die, obwohl das sozusagen nichts ist, erfüllend ist. Dann sucht er die Wüste, weg aus dem Alltag, weg aus dem Lärm, weg aus diesem, weißt du schon, dies und das ist passiert und ach, das muss ich noch machen und diese tausend Dinge, die alles so wichtig zu sein scheinen und unser Bewusstsein im Alltag so beanspruchen, als gäbe es sonst gar nichts. Doch es gibt noch was. Und darum flieht sozusagen Jesus in die Wüste, versucht äußerlich das herzustellen, was innerlich in ihm ist. Weite, Leere, Stille, nur Natur, das, was einfach sozusagen von sich aus da ist. Auch Paulus wird nach seinem Bekehrungserlebnis in die Wüste gehen. Das haben viele Leute gemacht, die irgendeine Gotteserfahrung gemacht haben, dass sie in die Stille gegangen sind, um ja, sich dem innerlich auch dem Raum geben zu können, was da in ihnen passiert ist. Was dann da passiert, das ist vom Geist gewirkt, der ja, wie wir gehört haben, Jesus in die Wüste treibt. Und was da passiert, ist eben nicht oder nicht nur oder nur ganz kurz genießen, dass man jetzt Gottes geliebter Sohn oder Tochter ist, sondern da wird man vom Satan in Versuchung geführt. Und das wird in unserem Text sehr anschaulich beschrieben mit den wilden Tieren. Die Wüste ist der Ort der wilden Tiere, die gibt's da, die leben da. Und den Engeln, die Jesus dienen. Also es gibt wirklich die wilden Tiere in der Wüste und wenn man denen begegnet, dann ist man konfrontiert mit Angst und Hilflosigkeit und vielleicht seinen möglichen Tod und Schmerzen oder zumindest der Angst vor Schmerzen und fühlt sich dem ohnmächtig und hat Fluchtimpuls oder den Impuls anzugreifen und so weiter und so fort. Also das löst eine ganze Menge in einem selber aus. Was in der Wüste geschieht, ist sozusagen ein Kampf der Geister. Der eine Pol dieses Kampfes sind das, was uns Menschen innerlich bewegt und umhertreibt und dass wir im Alltag entweder einfach ausagieren und dann kann man es nicht mehr merken, weil es in die Handlung abfließt, oder wir fliehen davor oder wir lenken uns ab. Aber das geht halt in der Wüste schlecht, weil da nichts ist. Also ist man konfrontiert mit dem, was einem bewegt, mit seinen Ängsten, seinen Sehnsüchten, seinen Begierden. Jesus wird sich überlegt haben, was heißt es denn jetzt für mich, Gottes geliebter Sohn zu sein? Alle haben auf den Messias gewartet, von dem man erwartet hat, dass er die Römer rausschmeißt und Israel zu einem National- und Wohlfahrtsstaat ausbaut. War es jetzt das? Hat er sich vorgestellt, wie er eine Truppe um sich sammelt und wie er an Waffen kommt und wie er auf dem Thron sitzt? Das wäre ja auch mal ganz schön und dann nett bedient wird und gut zu essen bekommt oder so. Ja, das sind ja die Sachen, um die es uns immer wieder geht, um unsere Sicherheit, um unsere Wohlfahrt, dass wir unsere Bedürfnisse, unsere Wünsche erfüllt werden, dass wir zur Geltung kommen, dass wir Einfluss haben, dass unsere Lüste irgendwie befriedigt werden und. Das ist die eine Hälfte. Die andere Hälfte sind die Engel, die ihm dienen. Man könnte ja sagen, dass in dem, was er in der Taufe erlebt hat, er sein wahres Selbst geworden ist. Der Mensch, der aus Gott kommt, der in Gott gründet. Und die Engel dienen diesem wahren Selbst. Da gibt es so sanfte, einfache Anregungen des Geistes, die dahin führen, alles, was uns dahin, wo die wilden Tiere uns so bedrängen und wo wir zupacken wollen oder ganz ohnmächtig werden. Die sanften Anregungen, die uns helfen zu lassen. Nicht auf das einzugehen, uns nicht in diesen Kuddelmuddel, den die wilden Tiere in uns anrichten, in den zu verstricken, sondern das sein zu lassen. Sollen die wilden Tiere, sollen unser Begehren, unsere Ängste, unsere Wünsche, sollen die ruhig toben? Wir lassen sie toben, aber wir verstricken uns nicht in dieses Toben. Es gibt noch etwas jenseits des Getobes unserer Wünsche und Gefühle und Gedanken. Es gibt noch eine Stille, es gibt noch ein Ich sozusagen jenseits davon. Wir sind nicht einfach die Fülle unserer Gedanken und Gefühle und Wünsche und so weiter. Es gibt was jenseits davon, eben das, was in Gott gründet, aus dem Jesus leben kann, von das, was wir manchmal anfanghaft erfahren und was wir ersehnen. Interessant ist in dieser Markus-Version, da findet die Versuchung nicht am Ende statt, wie bei Matthäus und Lukas. Und man hat auch nicht das Gefühl, dass die Sache mit dem Satan und der Versuchung wirklich zu Ende ist. Es endet irgendwie offen. Trieb der Geist ihn in die Wüste, er wurde vom Satan in Versuchung geführt, er lebte bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Dann kommt der Neueinsatz, nachdem Johannes hingegeben worden war. Es endet irgendwie offen, diese Wüstengeschichte. Man weiß auch nicht, was Jesus in der Zwischenzeit gemacht hat, bis ob er da war, ob es überhaupt eine Zwischenzeit gegeben hat, das weiß man auch nicht. Aber dann geschieht etwas. Johannes der Täufer wird verhaftet, hingegeben, so wie Jesus hingegeben werden wird. Und durch dies und dieses Ereignis löst etwas aus. Jesus quittiert seinen Dienst als Zimmermann, der er ja war, und stattdessen verkündet er das Evangelium Gottes. Was er verkündet, ist das, was er erlebt hat. Das Reich Gottes, das nahe gekommen ist, ist, dass wir alle Söhne und Töchter dieses Gottes sind. Aber das hat unser Sein noch nicht wirklich erreicht. Wir hören das und zucken die Achsel. Aha, ist ja schön, aber wie geht's denn jetzt weiter? Wenn wir dem glauben, dass wir Söhne und Töchter Gottes sind, geliebte Söhne und Töchter Gottes sind. Wenn wir dem glauben, wenn wir dem vertrauen, dann können wir uns dem öffnen, was in uns geschieht. Sozusagen dem, was das Leben, unser Alltagsleben, das hat ja eine Auswirkung auf uns selber, nicht nur auf unsere Gedanken, sondern auch auf unsere Stimmung, auf unsere Gefühle, auf unsere Wünsche, auf es bereitet uns Freude oder Ärger, es macht uns ohnmächtig, hilflos, frustriert und, und. Wenn wir dem vertrauen, dass wir aus Gott sind, dann können wir uns dem, was unser Alltagsleben in uns auslöst, stellen. Dann können wir uns sozusagen den wilden Tieren in uns stellen. Und wir lernen langsam zu unterscheiden, was die wilden Tiere von uns wollen und wohin der Dienst der Engel geht. Der dahin geht, dass wir uns nicht in das Getue der wilden Tiere verstricken. Und dann entsteht nicht nur eine Stille, sondern auch eine Freiheit. Eine Freiheit, die uns erlaubt, uns selbst in unserem Handeln zu bestimmen. Die Freiheit, die es Jesus erlaubt, seinen Dienst als Zimmermann zu quittieren und die frohe Botschaft zu verkünden. Die ihm erlaubt hat, und das begegnet man im Evangelium immer wieder, in einer unglaublichen Freiheit zu leben. In einer Freiheit und Liebe zu leben. Das Leben als Gottes geliebtes Kind bestand für Jesus nicht darin, die Römer rauszuwerfen, sondern der Menschensohn zu sein. Ein Mensch zu sein, wie Gott ihn gewollt hat. Wir würden sagen, Person zu sein. Aus dem eigenen Grund zu leben, in Freiheit zu leben, also die Freiheit zu haben, sozusagen aus den inneren Anregungen, aus dem, was uns bewegt, motiviert, das zu nehmen, was unseren Gründen in Gott und der Situation entspricht und danach zu handeln. Das ist christliches Leben. Im Vertrauen auf das Evangelium, sich zu öffnen für den Kampf, der in einem stattfindet, wenn man nur hinguckt und sich öffnet, dem Kampf der Gedanken und der Wünsche und Ängste und Gefühle und. Sich auf Anregung der Engel nicht in den verstricken zu lassen, sondern die Freiheit zu gewinnen, sich selbst zu bestimmen als Person. Ich habe auch die Lesung, die Petra Maria vorgelesen hat, habe ich auch eigens ausgesucht. Wegen dem Schlusssatz, wo Jesus dem Hananias erklärt, dass Paulus jetzt betet. Der hat mich immer gewundert, dass der Paulus ist, oder der Saulus war ja ein frommer Jude, klar betet der. Was soll denn das heißen, er betet jetzt? Soll das heißen, er geht jetzt nicht einkaufen und er isst jetzt nicht, sondern er betet jetzt? Das interessiert doch gar keinen. Warum steht denn das da? Dieses Beten des Paulus muss was Besonderes sein. Und es steht im Zusammenhang mit seinem Blindsein. Sein Beten wird das sein, was ihn in seiner Blindheit bewegt. Dem sind die Augen aufgegangen für seine Fixiertheit auf, er muss die Christen ausrotten. Dieses Beten, dieses christliche Beten, dieses Beten, das da so hervorgehoben wird, das ist nicht zuallererst das Vaterunser aufsagen oder Psalm oder sonst irgendwas aufsagen. Das kann es alles auch sein oder Gott vortragen, was er jetzt machen soll. Das kann es auch alles sein. Das ist aber in erster Linie, sich diesem in die Wüste zu gehen, in die Stille zu gehen und sich dem zu stellen, was mich innerlich bewegt und das zu unterscheiden, eine Freiheit zu bekommen und zu wählen, was dem Willen Gottes entspricht. Christliches Beten ist unterscheiden, um zu hören und zu sehen, was dem Willen Gottes entspricht, was mir entspricht, der ich in Gott gründe. Was hat es alles mit der Fastenzeit zu tun? Wo ja diese Texte sozusagen am Beginn stehen oder fast am Beginn, am ersten Sonntag. Es hat damit zu tun, dass unser Alltag gerade auch zumindest in Vor-Corona-Zeiten, aber eben zum Teil auch in Corona-Zeiten so intensiv und so ausgefüllt ist, dass wir nicht aus dieser Freiheit leben, um die es im Evangelium geht, aus der wir als Christen leben könnten, sondern wie aus einer Blackbox. Unser Inneres ist, das kennen wir nicht, oder wir kennen es vielleicht oberflächlich. Und dann trifft irgendein Impuls, geht in die Blackbox ein, sei es, dass einer von außen irgendwas will, und aus der Blackbox kommt dann genauso automatisch irgendwas raus. Wir sagen spontan, ja, eine halbe Stunde später denken wir, ach, ich Idiot, warum habe ich denn da ja gesagt? Oder es beschäftigt uns was von innen, wir sind nicht zufrieden Und aus der Blackbox kommt raus, ah, da mache ich die Glotze an, mache eine Flasche Bier auf und ziehe mir einen Film rein. In Freiheit, frei werden kann man nur, wenn man anfängt, diese Blackbox deren Wirkung eigentlich ziemlich einfach ist. Die funktioniert ziemlich einfach so, dass was uns nicht gefällt, das versucht, da will die Blackbox, dass wir das, dass das gar nicht an uns herankommt oder wenn es doch nicht anders geht, dass wir das irgendwie loswerden, verdrängen, uns ablenken oder sonst was. Und das, was so schön zu sein scheint, uns gefällt, was gut zu sein, da will die Blackbox her damit. So funktioniert die ganz einfach. Und dem sind wir weitgehend ausgeliefert. Darum wird in der Bibel an manchen Stellen von den Heiden, im Gegensatz zu den Juden, die werden mit den Tieren verglichen und es geht darum, zum Menschen zu werden. Also sich nicht mehr blind sozusagen von dieser Blackbox bestimmen zu lassen, sondern ein Mensch zu werden, eine Person zu werden, die Freiheit hat. Und in dem Kontext machen das, was wir so als die kleinen Fastenopfer kennen, auf das Verzichten, auf jenes Verzichten, macht einen gewissen Sinn. Wir verlegen uns damit einen Ausweg und schaffen die Chance der Wüste in unserem Leben. Und damit die Chance, etwas von den wilden Tieren in uns kennenzulernen. Und frei zu werden. Und die Fastenzeit ist sozusagen die Gelegenheit dessen, was wir vielleicht nicht ein ganzes Jahr leben können, bewusst einzuüben. Zu glauben, dass wir aus Gott sind. Dem zu vertrauen und sich deswegen öffnen zu können, in die Wüste zu gehen. Zu unterscheiden, was uns bewegt und in Freiheit zu wählen, was zu dem passt, was wir in Wahrheit sind. Gottes geliebte Söhne und Töchter.